bist. Lassen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen auch über 2024 und was da, sag ich mal, die globalen Märkte auch so ein bisschen bewegt. Denn ein Feedback kann ja auch sein, wenn man auf Deutschland nicht so positiv ist. Na, der Vorteil ist ja, mit Aktien kann ich global investieren. Ne? Also Immobilien sind immer lokal, mein Arbeitsplatz ist meistens auch irgendwie lokal, aber über Aktien kann ich ja sehr, sehr einfach an dem Wachstum in anderen Regionen partizipieren. Welche Länder finden Sie denn derzeit für 24 oder auch vielleicht auch darüber hinaus interessant oder zumindest interessanter als vielleicht Deutschland?
Also ich finde erstmal, ich muss widersprechen, ich finde Deutschland klasse. Deutschland ist so niedrig bewertet im internationalen Kontext. Und unsere Unternehmen hängen doch nicht nur am Standort Deutschland. Die gehen jetzt ja gerade raus. Die sind schon immer international aufgestellt werden. Daimler produziert in Südafrika, in China, in Amerika, überall. Und jetzt die neuen Investitionen werden nicht bei uns stattfinden, sondern woanders. Das heißt, der Anteil der deutschen Produktion innerhalb dieser Konzerne, die zwar deutsche Konzerne sind, wird immer geringer. Und wir müssen ja auch sehen, US-Unternehmen produzieren ja auch hier zum Beispiel demnächst oder aktuell Tesla in der Brandenburgischen Heide. Also deswegen, da bin ich ganz entspannt. Ich sage eins, ich bin für die Weltwirtschaft vollkommen bullish. Und der IWF, das habe ich auch schon vor Monaten gesagt, hat gerade die Wachstumsprognose von 2,9% für das laufende Jahr 2024 auf 3,1% hochgesetzt. Also die sagen genau das, was ich damals gesagt habe. Ich sagte, das 2,9 ist zu niedrig, wir werden über die 3 rauswandern. Und 3,1% sind doch nicht 3,1% wie im Jahr, sagen wir, 2014, vor 10 Jahren, sondern die Basis ist sehr viel höher. Das heißt, an realwirtschaftlicher Nachfrageausweitung, an wirklicher Güternachfrage, Dienstleistungsnachfrage, ist das ja viel mehr als 3,1% im Jahr 2014. Das heißt, je höher die Basis, desto geringer nachher auch die Prozentsätze. Und mehr noch, wenn wir über Aktien reden als Beispiel, um eben dann sein Portfolio, seine gesparte Arbeit so aufzustellen, dass man hier nicht unter die Räder kommt. Was ist denn wichtig? Ist es das reale Wachstum, 3,1% internationale Währungsfonds für die Weltwirtschaft, oder ist es das nominale Wachstum mit Inflation? Und Sie, Herr Haas, wollen mir sagen, Herr Mayer, an sich ist es ja das nominale Wachstum. Nicht? Also das ist das, was in losgelöst von Inflation passiert. Denn das findet in den Bilanzsummen der Unternehmen statt. Die Unternehmen, starke Unternehmen, haben Preisüberwälzungsspielräume, treiben die Inflation, die Löhne steigen aber erst danach. Ich habe also einen verzögerten Effekt. Das ist wieder gut für die Gewinnentwicklung. Ergo, ich bin für die Welt zuversichtlich. In der Welt gibt es Verschiebungen und wenn wir nicht aufpassen, dann wird Deutschland der Verlierer sein, was er im Moment ist und was auch Europa im internationalen Vergleich ist. Aber das heißt auch nicht, dass unsere Unternehmen unter die Räder kommen, sondern das sind Global Player, gerade in großen Indizes, ob das der DAX, der Eurostoxx 50, Eurostoxx 600 oder selbst der MDAX ist. Das sind heute Global Player. Und sie verlagern Produktion dahin, wo die Rahmendaten stimmen und müssen alle 3 Monate berichten gegenüber ihren Aktionären und Verantwortung übernehmen. Nicht so wie Regierungen, die 4 Jahre auf ihrem Posten oder sogar 5 Jahre sitzen können. Also von daher voll der Daumen hoch für die Weltwirtschaft und auch technologietechnisch. Jetzt schauen wir mal, wo ist es attraktiver? Ja, wo ist denn das Epizentrum der globalen Wachstumskräfte? Das ist Asien mit 5%. Das ist nicht nur China, die liegen hier bei 4,6, ist Indien 6,3 und der Sensex, der indische Index, ist super gelaufen. Jetzt heute, wo wir das Interview führen, hat er mal einen Dämpfer gehabt. Das geht ja auch nicht nur linear nach oben. Aber Asien spielt eine große Rolle. Was wir sehen, ist, Afrika wird interessant. Afrika fängt sich an zu organisieren. Wissen Sie, sind wir wieder bei Aristoteles Strukturen. Afrika war lange so ein der schwarze Kontinent. Bloß nicht anfassen. Dadurch, dass China mit der Seidenstraße, mit der Belt and Road Initiative reingegangen ist, haben sich Wirtschaftsstrukturen entwickelt. Jetzt entwickelt sich auch eine politische Struktur nach der wirtschaftlichen Struktur. Effizienzen werden gesteigert. Die Kooperation im globalen Süden nimmt zu. Der Organisationsgrad. Und alles das sind Chancen. Und Sie merken, ich bin beinahe überschäumt. Also ich mache mir keine Sorgen. Jetzt schauen wir uns mal was anderes an. ESPE Institute, ne, aus Australien. Die haben jetzt eine Untersuchung gemacht, haben 44 Technologiefelder in der Welt definiert, die wichtig sind für die Zukunft. Das lasse ich einfach mal im Raum stehen, stelle ich nicht in Frage. Und in diesen 44 Feldern, was meinen Sie, wo steht da Europa? Wie viele Felder beleben wir von 44? Das ist jetzt bösartig. Sie sind nicht vorbereitet, das weiß ich. Mal, einfach ins Blaue.
Bei 4 sind wir noch gut oder so.
Bei 4. Okay, ich sage Ihnen die Zahlen. Von 44 Feldern belegt China in 37 Feldern die Nummer 1, die USA die Nummer 2 mit 7 und Europa kommt nicht vor. Und deswegen brauchen wir die Bildungsoffensive. Also das ein Punkt. Aber was meinen Sie jetzt? Jetzt mache ich ein artfremdes Thema auf. Wir sagen immer, die Chinesen spionieren bei uns. Ich sage Ihnen vor diesem Hintergrund bezüglich der Technologie, wir spionieren jetzt mehr in China als die Chinesen bei uns. Weil wo gibt es denn was zu holen? Und wenn wir sehen den technologischen Fortschritt, dann ist es der Hammer. Es gibt jetzt einen neu entwickelten Chip auf Basis Photonen seitens der Chinesen, der 3,7-fach den NVIDIA Chip, der jetzt in der künstlichen Intelligenz verwandt wird, schlägt und gleichzeitig nur 10% des Energieverbrauchs hat. Und dafür reden wir über Führerschaft. Und das ist das, warum ich gesagt habe, ich gehe zurück zu unserem Eingangsinterview, wir brauchen den IT-Airbus. Ich war vor ein paar Jahren bei der deutsch-schwedischen Handelskammer in Stockholm eingeladen. Und da waren auch viele Vorstände von den größten skandinavischen Konzernen, auch Ericsson, Nokia etc. pp. Und ich habe gesagt, wir brauchen den IT-Airbus, Hardware, Software hier in Europa, der selbstständig entwickelt werden muss, weil man uns in die Tasche greift. Den Chinesen können wir es nicht nachweisen bisher, nach wie vor nicht. Bei den USA wissen wir es seit Snowden. Und wenn wir unsere Intellectual Property und künstliche Intelligenz, IT wird immer wichtiger in allen Anwendungen. Wenn wir das sichern wollen, dann brauchen wir hier eine Eigenständigkeit. Und alle sagten mir ja immer, wir sind vollkommen bei Ihnen. Und was ist passiert? Es passiert nichts. Das heißt, diese ganz elementarsten Themen, wenn wir Europa nicht kleinschreiben wollen und Europa nicht die Zukunft nehmen wollen, dann müssen wir diese Themen belegen. Das wird teuer, wie bei Airbus. Ohne Franz Josef Strauß gäbe es nicht Airbus. Der hat das durchgezogen. Stellen Sie mal vor, es würde heute nicht Airbus geben. Dann müssen wir mit Boeings, bei denen die Türen rausfliegen, uns darauf verlassen. Nein, wir können uns auf Airbus verlassen. Das ist der Weltmarktführer mit Abstand mittlerweile. Ja, es kostet am Anfang Geld. Das ist wie Schloss Neuschwanstein. Das war am Anfang teuer, auch für die Bayern, auch für Ludwig II. Aber heute ist es ein Ass im Ärmel. Und das ist der Punkt. Da braucht man langen Atem, da braucht man eine Planung, dafür braucht man ein proaktives Denken und daraus abgeleitet ein proaktives Handeln. Zurück zum Thema. Sie sehen mich optimistisch. Also
Ja, das
was die Welt anbetrifft.
ja. Ja, ich glaube, was halt manchmal auch ein bisschen vergessen wird, nur, sag ich mal, weil einige Themen, sag ich mal, in Deutschland, wie im ersten Teil des Interviews besprochen, nicht laufen, muss das nicht unbedingt für deutsche Aktien schlecht sein. Ich glaube, die internationalen Investoren haben es schon erkannt, ne? DAX ist ja in der Nähe vom All-Time-High, auch durch Dividenden beim FUS-Index sieht es nicht ganz so gut aus, aber weil es sind einfach internationale Firmen, aber auch der Mittelstand, ne? Nebenwerte sind ja wirklich sehr, sehr günstig, die verkaufen ja auch weltweit. Ja, das ist ja die Stärke von unserer Wirtschaft, die wir da noch haben. Der Euro ist sicherlich auch im Verhältnis zum US-Dollar, ja, dank des europäischen Südens ja auch jetzt nicht überbewertet. Und das wäre vielleicht auch dann so die Überleitung, was mich auch wundert, wenn man mich davor gefragt hätte, ne? Also viele Sachen in Europa haben auch funktioniert wegen den niedrigen Zinsen. Da konnte ich halt irgendwie Probleme zuschütten, Geld war nicht so teuer hier und da. Und eigentlich war ja auch immer die These, Europa bei 4, 5% funktioniert nicht, ne? Weil irgendwann da die Staatsschulden im Süden kommen, weil der Immobiliensektor kippt. Jetzt Deutschland hat eigentlich erst ein bisschen darunter gelitten, dass die Zinsen für Deutschland zu niedrig waren. Deswegen haben wir vielleicht eine Immobilienblase bekommen, zumindest in einigen Bereichen. Jetzt ist Deutschland ja eigentlich in der Rezession, aber die Zinsen sind hoch, müssten ja eigentlich niedriger sein. Also eigentlich müsste Europa ja schneller einknicken bei den Zinsen als die USA. Schlafen die da in der EZB, weil gefühlt folgen die denen einfach immer so ein bisschen hinterher. Wie ist da Ihre Meinung zu der Zinssituation in Europa?
Also zur Zinssituation bin ich entspannt, erstens, sehr viel entspannter als meine Kollegen. Ich freue mich, dass der Produktionsfaktor Kapital wieder einen Preis hat. Diese Anomalie der Preislosigkeit des Produktionsfaktor Kapitals oder sogar eines Malus mit Negativzinsen war nicht gesund. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dieses Argument mit den Zombie-Unternehmen kaufe ich nicht. Zombie-Unternehmen, auch als wir Nullzins hatten, haben nicht null zu Nullzins Kredite bekommen. Die haben bedingt durch unsere Mechanik, die wir bei der Kreditvergabe haben, nämlich je schlechter ein Unternehmen ist, desto mehr Aufschläge muss es zahlen, seinerzeit schon hohe positive Zinsen zahlen müssen. Insofern bin ich da auch entspannter. Wenn wir nach vorne schauen, dann müssen wir zwei Dinge erkennen. Und da bin ich hatte jetzt vor 1,5 Wochen Axel Weber gehört in Mannheim auf dem Fondskongress und ich fand ihn fantastisch, weil das deckte sich in großen Teilen mit meiner Sichtweise. Inflation wird bleiben, weil wir haben jetzt so eine Initialzündung, wo eben auch Produktionsfaktor Arbeit, wir haben in Deutschland die Streiks gesehen, Bahn, Lufthansa und so weiter. wo diese realen Lohnverluste, die durch die Inflation generiert worden sind, zumindest zu großen Teilen über die Lohnpreisspirale quasi über jetzt gestiegene Löhne wieder reingeholt wird. Und das drückt schon das Inflationsniveau auf Niveaus mittellangfristig von 2-3%. Also wir sind weg von den Null hin Richtung 2-3%. Das eröffnet dennoch Zinssenkungsspielräume. Die sind aber moderat. Also die USA versuchen ja gerade, die Erwartungen durch diverse Fed-Vertreter, Kashkari und so weiter einzufangen, dass es dieses Jahr vielleicht nur 2-3 Zinssenkungen gibt. Aber wir gehen Richtung Zinssenkung. Das ist erstmal grundsätzlich positiv. Aber ich wünsche mir, dass der Produktionsfaktor Kapital einen Preis hat. Immer dann, wir haben drei Produktionsfaktoren, Boden, Arbeit, Kapital. Wenn es zu Verwerfung kommt in der Preislichkeit, im Gleichgewicht zwischen diesen Produktionsfaktoren, generiere ich die Basis für die nächste Krise. Das ist die Abstraktion. Und insofern müssen wir Interesse daran haben, dass da im Grunde genommen eine Fairness zwischen diesen Produktionsfaktoren generiert wird, um die Nachhaltigkeit und damit die Zukunftsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Also ich gehe sehr entspannt daran. Die Kapitalmärkte haben es ja schon vorweggenommen. Wir kamen letztes Jahr im Oktober von knapp 3% Rendite, 10-jährige Bundesanleihen sind dann runtergefallen bis auf 1,88%. Also da wurden ja schon ganz viele Zinssenkungen im Vorwege eingepreist, sind jetzt um die 2,30. Das kann auch nochmal auf 2,50 gehen, dann wieder Richtung 2%. Für mich ist die Bandbreite 1,8, 2,5%. Und das ist für Wirtschaft alles verträglich in meinen Augen. Und wenn Unternehmen eben mit dem Zinsniveau nicht zurechtkommen, dann sollen sie scheitern, dann werden sie von anderen aufgekauft, die gesunde Teil werden in andere Firmen eingespeist und dann ist das Ganze auch gut. Das ist eben die Konsequenz von freien Märkten. Exkurs dazu. Ich finde es super, dass China zulässt, dass Evergrande pleite geht. Bei uns war im Westen, wo wir ja immer von freien Märkten reden und Kapitalismus, da leben wir seit wie vielen Jahren? Seit 16 Jahren, seit 2008, too big to fail. Da haben wir gesagt, die Banken müssen wir kleiner machen. Erinnern Sie sich noch? Die Banken müssen verkleinert werden. Was ist seit 2008 passiert? Sind die Banken kleiner oder größer geworden? Größer. Da sieht
Loser
man wieder,
Eier.
nein, auch bei uns, UBS und so weiter, Übernahme hier, Übernahme da. Man tut genau das Gegenteil dessen, was man sagt. Systemisch ist das nicht weise. Aber lange Rede, kurzer Sinn, also der perfekte Markt, wenn man Volkswirtschaftslehre wieder als Grundlage nimmt, setzt ein Polypol mit vielen Teilnehmern, Gegenteil vom Monopol voraus und auch kein Oligopol oder kein monopolistisches Oligopol. Und genau das schaffen wir aber in einem sensiblen Bereich, der systemisch von Relevanz ist. Zurück zum Punkt, ich bin also bezüglich der Zinsen nicht besorgt. Schauen wir mal auf die Welt. Wir sehen ja zum Beispiel in Asien, aktuell insbesondere in China, Deflation. Übrigens auch in Thailand, also es ist nicht nur China, mit Verbraucherpreisen bei minus 0,8%, Erzeugerpreisen minus 2,7%. Wir sehen also hier auch da eine Heterogenität, eine Unterschiedlichkeit in der Weltkonjunktur und wir sehen, die Effizienzen sind eben in Asien viel höher als bei uns. Warum? Wir leben in einem energetischen Zeitalter, da schließe ich wieder einen Kreis, man bekommt die Energie billig aus Russland. Punkt. Und damit hat man überhaupt nicht diese Inflationstreiber, die wir hier haben, die unterschwellig nach wie vor wirken.
Aber viele Probleme, gerade in der USA, werden ja auch so ein bisschen vom Markt gerade ignoriert. Zum Beispiel Regionalbanken, US-Büroimmobilien. Ne? Da kommen ja zwei Sachen. Da kommen die Zinsen und die Nachfrage zusammen. Auch die Staatsschulden. Ne? Also wenn man das Defizit in der USA sich anschaut, haben wir auch im ersten Teil des Interviews gesagt, das ist ja schon bedenklich, vor allem bei dieser Zinshöhe, was, wenn das ein Unternehmen wäre, ja ewig nicht gut gehen kann, wird es irgendwann vielleicht noch mal gespielt? Wo sehen Sie vielleicht noch weitere Risiken auf der Weltwirtschaft? Und dann zweiter Teil, wo liegen auch Chancen? Ne? Weil wir haben jetzt die letzten 2, 3 Jahre viele schlechte Nachrichten eigentlich auf der Makroseite gehabt. Dafür sind die Märkte, zumindest die großen Aktien, immer noch sehr, sehr robust. Wie sehen Sie das von den Risiken jetzt so für dieses Jahr?
Also schauen wir mal auf die Immobilienprobleme USA zunächst. Ja, wir haben das im Regionalbankenbereich. Das Problem ist, dass das Kernproblem in meinen Augen gar nicht so riesig ist. Aber dadurch, dass wir heute so medial über IT vernetzt sind, hat es sofort massive, größere Auswirkungen. Das weiß man aber im Rahmen des Managements seitens der US Treasury, der Aufsichtsbehörden, der Banken, das weiß man. Und von daher bin ich der Meinung, dass dieses Regionalbankenproblem ein regionales Problem primär bleiben wird. Das ist die erste Aussage. Die zweite ist beim Commercial Real Estate. sind die Amerikaner doch clever. Das haben sie auch schon mal gemacht bei der Hypothekenmarktkrise 2008, 2009. Exportiere dein Problem in die Bilanzen von Banken dritter Staaten oder von Finanzinstitutionen. Es lief ein schöner Artikel jetzt. Die Pfandbriefbank Deutschland
Depfer, oder?
ist damit
Kennt man ja
voll.
noch von 2008.
Die Arealbank. Das heißt, man hat in den USA jetzt schon Portfolioansatz diese Probleme in Teilen exportiert. Wie viel Dummheit auf der Seite derjenigen, die es gekauft haben, die Grundlage für jetzt Verwerfungen in ihren Bilanzen ist, möchte ich nicht diskutieren. Das habe ich schon einmal diskutiert, 2008, 2009, als die Bremer Landesbank die einzige Bank in Deutschland war, die davon nicht betroffen war, weil ich mich dafür eingesetzt habe seinerzeit. Und ich bin meinem Vorstand seinerzeit jetzt noch dankbar. Es war 4 Jahre Arbeit, dass wir bis zum letzten Tag uns haben nicht damit abfüllen lassen. Aber auch das ist für mich ein Problem, das gemanagt wird. Die USA im jetzigen globalen, in der globalen Auseinandersetzung um Hegemonialmacht kann sich das gar nicht leisten. Das muss mit Geld zugeschüttet werden. Weil ihr dominiert also Politik einmal mehr Ökonomie. Wenn wir, was war das andere? Es
Vielleicht ein
ging
bisschen die Chancen oder sagen wir mal, welche
die
weiteren
Chancen.
Themen
Die
2024 noch eine Rolle spielen. Es gibt ja auch mal Makrothemen. Man redet ja oft immer über die Risiken, ne? Weil das ja medial gibt mehr Klicks oder sowas. Aber es können ja auch mal positive Themen passieren, ne? Friede in der Ukraine, China, da mehren sich zum
Sie
Beispiel auch die Zeichen, dass die rationaler werden, ne? Also, dass sie nicht mehr daran interessiert sind, internationale Investoren zu vergrätzen. Solche Themen, was ja in China zumindest nicht eingepreist ist, ne?
Also genau das, der chinesische Aktienmarkt ist ausgebombt. Jetzt wird ja von Seiten der Politik dort auch gehandelt, dass man also künstlich Nachfrage schafft über Staatsfonds und so weiter, die ETFs kaufen und Aktien kaufen. Also da sehe ich Chancen. Aber wenn wir uns das große Bild anschauen, das ist wirklich Geopolitik eigentlich die entscheidende Größe, ob in der Weltwirtschaft Risikoaversion oder verstärkte Risikofreude gelebt wird. Und leider, leider muss ich sagen, wenn wir jetzt Richtung Gaza schauen, Nahostkonflikt, dann sehen wir dort keine Deeskalation, sondern eine Tendenz Eskalation. Sie Rotes Meer, Houthis um Kap der guten Hoffnung herum, die Verkehre leiten. Wenn wir schauen in Richtung Ukraine, dann sehen wir einmal den Erschöpfungszustand des Landes. Es hatte mal 52 Millionen Einwohner. Ich glaube, wir liegen jetzt zwischen 22 bis 25 Millionen. Das Land ist zerstört, so wie vorher Irak zerstört wurde, Syrien, Libyen und so weiter und so fort. Also die Erschöpfungszustände nehmen zu und wenn Erschöpfungszustände zunehmen, dann ist die Wahrscheinlichkeit am Ende einer diplomatischen Lösung groß. Es wäre für die Welt und für die Menschen vor Ort vor allen Dingen das Beste, was passieren kann. Also da liegen dann schon Chancen, dass wir eine geopolitische Entspannung bekommen in der Ukraine. Im Nahen Osten sehe ich es zunächst nicht. Dann haben wir noch das Thema Nord-Südkorea, das gerade eskaliert. Nordkorea hat gerade alle Wirtschaftsbeziehungen zu Südkorea abgebrochen, die zuvor über Jahrzehnte langsam aufgebaut worden sind. Das ist nicht viel, aber es ist einfach Ausdruck einer fortgesetzten Eskalation. Das heißt, wir haben immer noch Hotspots und da muss man tagtäglich wirklich nachfühlen, was hier passiert. Aber insgesamt bleibe ich extrem optimistisch. Ich glaube sogar, ich gehe sogar davon aus, aufgrund der Entwicklung, die wir in Asien, im globalen Süden haben werden, dass sich die ökonomische Entwicklung der Welt noch besser darstellt als jetzt in der Prognose des IWF mit 3,1%. Ich sehe durchaus die Chance in Richtung 3,2, 3,3. Und sollte es geopolitische Entspannung geben, dann baut sich das Potenzial automatisch gleich höher auf. Und wenn Europa es in dem Kontext schafft, seine wirklichen Probleme, das ist nicht Gendersprache, seine wirklichen Probleme, die essentiell sind für die Zukunftsfähigkeit, ein Stück weit besser zu ordnen, das ist Grenznutzenbetrachtung, dann wird sich auch hier das Bild positiver entwickeln. Aber entscheidend ist für Deutschland, und das möchte ich nochmal sagen, das abarrondierend, wir brauchen hier endlich einmal nach circa 20 Jahren Politik gegen die Ökonomie, eine Politik für die Ökonomie. Wenn wir das nicht machen, wird Deutschland immer weiter irrelevant in der Bedeutung für die Weltwirtschaft, in der Bedeutung innerhalb der Europäischen Union, innerhalb der Eurozone. Und ich wünsche es diesem Land von Herzen, aus Demut und Verantwortung nicht.
Genau, wenn wir es so mitnehmen, ne, also bei Aktien, USA ist ja letzten 10, 15 Jahre gelaufen. Sie haben gesagt, China ist ja wirklich ausgebombt. Ne? Also die Bewertungen sind teilweise Faktor 10 günstiger als im Verhältnis von der USA. Ich weiß noch, als ich Abitur gemacht habe, war BRICS, war so das heißeste Topic. Seitdem ging es da, glaube ich, eigentlich 15 Jahre nur seitwärts. Also das könnte mal wieder kommen. Was vielleicht noch ein Thema, es kommen langsam vielleicht auch gegen Ende, was wahrscheinlich auch nochmal gespielt würden, ist die US-Wahl. Ne? 2024 auch ein super Wahljahr, nicht nur in den USA, aber USA ist natürlich am bedeutendsten. Was wären denn die Auswirkungen eines Siegs von Trump? Sagen wir, Politik lassen wir mal weg, aber für die Börse, was würden Sie da erwarten? Weil bei Trump ist ja oft immer, er poltert viel, aber was dann passiert, ist auch wieder was anderes, ne? Weil zum Beispiel, glaube ich, China-Aktien haben unter Trump, glaube ich, 70% gemacht, ja, und obwohl die Headlines so waren und unter Biden irgendwie minus 60%. Also oft ist ja immer so das, was man auf den ersten Blick so denkt, ist heißt dann nicht unbedingt das, was dann die Auswirkungen sind, ne?
Richtig, also Donald Trump hieße für mich für Wirtschaft und Finanzmärkte. Als ich Ende der 80er in London war, gab es ein Lied von Jazz, JAZZ, die Band geschrieben. Sie lief den ganzen Tag im Capital Radio. The only way is up, baby. Der Weg, es geht nur nach oben. Das ist jetzt übertrieben, aber es würde meines Erachtens etwa sein, weil ein Trump agiert pragmatisch bezüglich Ökonomie. Interessenorientiert, hieße für Europa große Herausforderungen, Zölle etc. pp. Aber insgesamt weniger aggressive Geopolitik der USA, das können wir als anekdotische Evidenz aus der ersten Präsidentschaft Trumps nehmen. Ja, poltern, aber am Ende auch immer eine gewisse Konzilienz, um eben solche Krisenherde aktiver Kriege zu verhindern, eher hybride Kriege führen über Finanzen und Wirtschaft. Und das wäre für die Weltwirtschaft erstmal positiv. Dadurch ergeben sich erhöhte Skaleneffekte. Das wäre positiv im Nachgang und das erklärt dann eben meine Erwartungen auch für die Aktienmärkte, vor allem grundsätzlich einer besseren Grundvoraussetzung für die Aktienmärkte. Es gibt noch etwas, die Wahl in der Europäischen Union. Dort werden wir eine Verschiebung innerhalb des Europäischen Parlaments erleben. Ich sage jetzt nicht, ob ich das gut finde oder nicht gut finde. Das sage ich als Beobachter der Lage in den nationalen politischen Räumen und das wird sich dort spiegeln. Und das wird auch eine Neuausrichtung der Politik der EU, vielleicht sogar auch eine Neubesetzung der EU-Kommission in ganz wesentlichen Teilen haben und damit auch ein Lastwechsel in der Politik, meines Erachtens hin zu mehr Pragmatismus, zu weniger Ideologisierung. Und das tut Europa mit hoher Wahrscheinlichkeit gut. Unter ökonomischen
Wahrscheinlich.
Gesichtspunkten.
Ja, aber dass wir wahrscheinlich nochmal eine verfrühte Bundestagswahl bekommen, zusammen mit der Europawahl, sieht es wahrscheinlich jetzt nicht so aus. Da wird irgendwie eher weiter
Sehen.
gekuschelt, ne?
Wären wir in Frankreich? Ja. Wir sind aber nicht in Frankreich. Der Deutsche macht sich mehr Gedanken über seinen, der es noch kann, über seinen nächsten Urlaub auf Mallorca oder auf Norderney, als dass er sich mit diesen Themen, die ja eher unangenehm sind, so auseinandersetzt und daraus Handlungsmaximen ableitet. Obwohl es zarte Veränderungen gibt, das sehen wir bei den Handwerkern, das sehen wir bei den Agronomen. Aber die Bereitschaft, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, mit der Respublika, mit den Rahmendaten, mit den Grundsätzen für die nachhaltige Erfolgsfähigkeit dieses Wirtschaftsraums, die sind bei den meisten nicht gewährleistet. Man glaubt, wenn man in Deutschland geboren ist, dass man einen silbernen Löffel im Mund hat. Das sind eben die Erfahrungen der letzten zwei Generationen zumindest und die sind prägend für das politische Gebaren.
Ah, okay, dann also wir fassen zusammen für 24, für Aktien schaut es eigentlich nicht schlecht aus. Die Weltwirtschaft zumindest läuft ja eigentlich. Asien, USA, Zinsen werden fallen. Wie viel ist die Frage, aber es zumindest, ja, vor 2 Jahren wurde mal irgendwie, haben Leute irgendwie diskutiert, die Zinsen gehen auf 13% oder so Sachen, gab es ja auch, ja, wo ich auch gesagt habe, ja, wir leben nicht mehr irgendwie in den 70ern, wo irgendwie die Staatsverschuldung irgendwie, weiß ich, bei 20% war. Und was ja auch oft noch für den Aktienmarkt nicht schlecht ist, die Stimmung ist nicht so gut, ist dann dieser Wall of Worries, ja, wo dann immer noch die Leute sagen, ja, also das ist ja eigentlich auch eine gute Ebene für steigende Aktienkurse und ja, von der Politik würde mich sagen, wir haben ja eigentlich aktuell sehr, sehr viele Krisen, da kann es ja sagen, Reversion to the Mean auch mal so werden, dass mal weniger wird, ne, von der Seite, oder?
Sehe ich ähnlich. Also es gibt Erschöpfungszustände. Auch nehmen wir nochmal den US-Haushalt. Der US-Haushalt, wir reden hier von Neuverschuldungen von 8%. Erklärt natürlich dann auch die Outperformance der Wirtschaftsleistung in der Eurozone. Würden wir ja 8% Haushaltsdefizit fahren, hätten wir auch eine andere Wirtschaftsleistung innerhalb der Eurozone. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir kommen dort an Erschöpfungszustände. Wir sehen in den USA, dass man dort eben auch erkennt, dass die gesamten außenpolitischen Themen in diesem Jahrtausend in der Sache niemals ihre Ziele erreicht haben, ob das Afghanistan, Syrien, Irak, Libyen, sonst wo ist, sondern man hat ein Schlachtfeld hinterlassen, das Grundlage für Migrationsströme war. Und man hat mit Billionen an US-Dollars rausgehauen, ohne einen Nutzen für das eigene Land zu generieren. Das ist doch die Quintessenz aus dem, was wir sehen. Und da kommen wir jetzt auch an einen Grenznutzen solcher, der Fortsetzung solcher Politikansätze, die von Neokonservativen übrigens getrieben worden sind. Wir sprachen eingangs, vielleicht nochmal ein schöner Rahmen, dass wir bei uns eben dieses grün-rote Milieu im administrativen Körper, im medialen Körper etabliert haben, was eben eine Grundlage ist auch für die Stickiness, dass diese Politik trotz dieses dramatischen Verfalls der ökonomischen Grundlagen nach wie vor nicht die Kritik erfährt, die es vielleicht verdient. Wir haben in den USA seit Ende der 90er die Bewegung der neokonservativen Kräfte auch eine ideologische Gruppe. Amerika führt die Welt, whatever it costs. Wie hieß das unter George W. Bush? The Full Global Dominance Politikansatz. Das ist ja ein totalitärer Ansatz. Nochmal gegen die UN-Charta etc. pp. Und das andere ist, die Eliten haften nicht für ihr Fehlverhalten im Rahmen ihrer Gesellschaften. Diese beiden Ebenen verbinden sich damit. Und diese Entwicklung gab es auch dann im Bereich beider Parteien, Demokraten, Republikanern, im administrativen Körper und im medialen Körper. Aber der Grenznutzen dieser Veranstaltung scheint vor dem Hintergrund der Erfahrung, wenn wir sie uns nüchtern anschauen, auch ein Stück weit erreicht zu sein.
Super, das sind doch ganz gute Schlussworte. Ich glaube, es war sehr weitschweifend für die Zuschauer. Man hat was gelernt. Bei der VWL ist natürlich auch immer, ne, also alle Prognosen, kann natürlich immer auch alles immer anders kommen. Aber ich glaube, es ist immer gut, sich darüber Gedanken zu machen. Und auch wenn man eine andere Meinung hat, dass man auch sich die Gegenseite anhört, wie man es bei einer Aktie auch tun sollte, lernt man auch mal was draus. Auf jeden Fall, mir hat es Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Hellmeier. Und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Herr Haas, ich bedanke mich auch und für Sie alles Gute. Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre.
Ciao.